Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Jetzt hast du schon gesprochen, ABS, diverse Steuerungen, Telefone und so weiter. Hast du ein paar Beispiele, wo man Systeme, Embedded-Systeme findet, wo man gar nicht so schnell drauf denkt? Oder wo man gar nicht denken möchte, dass da Software drauf läuft, sagen wir so.
So gesehen, wenn du nicht den technischen Einblick hast zu irgendwas, dann vermutest du vielleicht tatsächlich an manchen Stellen gar keine Systeme, ne, die von außen erreichbar sind. Aber gerade das ganze Home Automation, das ist ja einfach auch eine Frage, wie ernst du oder wie du das siehst, diese IT oder Technologie, wenn du jetzt einen Heizkörperthermostat hast, ne, da drüben, und der hat so eine kleine Anzeige. Und dann wirst du sagen, ja, okay, kann ich halt meinen Heizkörper einstellen. Ne? Aber dass der im Hintergrund vielleicht auch eine Schnittstelle bietet, wo man mit dem WLAN draufgehen kann, das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst. Und dann kannst du von außen, wenn du ein schlechter Mensch bist, natürlich vorbeifahren und kannst dann einen Wardrive machen und kannst dann gucken, wo WLAN sind und kannst dich dann auf die bekannte Sicherheitslücken reinhacken. Und dann kann der von außen jetzt, sagen wir mal, deine Heizung verstellen, ne? Wenn er das lustig findet. Ne? Mhm. Und so ist es wahrscheinlich auch, klar, im Auto, das ist ja ganz einfach ein Trend, alles wird Software werden, vor allem so komplexe Dinge wie Autos, weil die Wirtschaft einfach durch diese Offenheit eines Systems ganz neue Geschäftsmodelle findet und deswegen immer Security einfach immer mitgedacht werden muss, wenn man so mit solchen modernen Systemen, die einfach offen für IT sind, sich da drin bewegt in dieser Welt.
Wie ist denn deine Wahrnehmung jetzt im Bereich auf Security? Also wir haben da schon, gerade jetzt da in unserem Systemhausgeschäft, beobachtet, dass ganz viele, nennen wir es mal IoT-Systeme, die auch irgendwie embedded sind, auf die Welt gekommen sind, wo Security einfach nicht vorhanden ist. Also die beste Geschichte ist ja da, wo das Admin-Passwort hardcoded auf dem Chip drauf ist, man kann es nicht einmal ändern. Gab da mal so eine Serie aus China, also seine Produktserie, also totaler Irrsinn, das war im Digital Home oder Smart Home Bereich. Das kann man sich denken, natürlich, ich meine, da verstellt man da halt irgendwie so lustiger die Heizung. Ja, so spaßig ist dann auch nicht, wenn man 2 Wochen auf Urlaub ist und die Heizung läuft auf 50 Grad. Die andere Sache ist, dass man solche Systeme dann auch als eine Plattform nutzen kann, um dann wieder weiterzuarbeiten. Also man kommt in diesen Thermostat rein, also um bei dem Beispiel zu bleiben, dieser Thermostat ist im WLAN und dann kann man sich da in aller Ruhe von diesem Thermostat aus im WLAN einmal umschauen, was ich dann sonst noch finde und davon ist man dann auch auf dem Rechner und vielleicht dann auf dem Firmenaccount oder auf dem Bankaccount. Also wirklich ein kritisches Thema und in langer Zeit ist uns zuvorkommen, ja, da gibt es ganz viele Anbieter, denen die Security sowas von wurscht ist, hauptsache die Funktion passt und das Ding ist billig. Wie ist denn da das so deine Branchenwahrnehmung, was das Thema Security angeht?
Ich bin kein Experte an der Stelle, aber bei den Kunden spielen diese übergeordneten, ich glaube, es ist doch dieses EU Cyber Security Act, wo sich Hersteller in der EU verpflichten müssen, gewisse Sicherheitsstandards einzuhalten, das wird von den ernsthaften Herstellern auch ernsthaft befolgt, diese Security. Also da gibt es dann einfach Vorgaben, ne? Und da muss es einen geben, der sich damit befasst im Unternehmen und ich würde sagen, das ist allen bekannt. Ne?
Okay. Also da interpretiert es einmal so, ich leite es so weit fort, es macht absolut Sinn, sich auch auf heimische, ist gleich europäische Hersteller zu verlassen. Und nicht immer ist der günstigste Online-Webshop aus China mit Direktversand die beste Lösung.
Ja, absolut. Da sind wir wieder bei den Qualitäten. Eben Security ist einfach ein kritisches Qualitätsmerkmal, ohne dass du dein Produkt vielleicht besser nicht vertreibst, weil wenn du es nicht beachtest, du bringst es auf den Markt und dann kriegst du ein Sicherheitsloch, dann hast du aber ein ernsthaftes Problem, wenn du die regulatorischen Rahmenbedingungen einfach nicht beachtest.
Okay. Und gleichzeitig, das möchte ich auch noch ableiten, weil ich bin oft mit dem Vorurteil konfrontiert, ja, also wir in Europa sind ja da, wir machen da nichts mit ITs, wir nehmen ja nur das her, was die anderen bauen, also die Chinesen bauen es und die Amis programmieren es. Und dadurch, dass du da in Freiburg sitzt und oft was Systemarchitekt bist und so wie es scheint auch in deiner Umgebung und im deutschsprachigen Raum Arbeit findest, gibt offenbar eine große und veritable Softwareindustrie auch in unserer Region, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Und ich sehe auch die Chance bei uns in Europa eben nachhaltiges Dinge zu produzieren, im Gegensatz dazu schnell und billig an den Start zu kommen, sondern die Systeme, die wir entwerfen, die sollten halt den Charme haben, mal durchdacht zu sein und dann an solche Dinge dann eben auch mitgedacht zu haben. Ne? Mhm. Das ist vielleicht auch einer unserer Vorteile, dass wir KI wollen, aber uns auch Gedanken machen drüber, wurden die nicht nur Chancen, sondern auch die Gefahren und Risiken für uns als Mensch sind und nicht nur blind einem Technologietrend hinterherlaufen.
Und die Ergebnisse auch hinterfragen, macht das Sinn, die da rauskommen.
Das Ergebnis, das ist eigentlich immer das Wichtigste dabei, oder?
Genau, deswegen machen wir das Ganze, ja. Also manche machen es ja als Freude an der Sache. Die meisten von uns wollen irgendein Ergebnis damit produzieren, sei es jetzt das Auto bremst und nicht rutscht oder ein Zug richtig anfährt und so weiter. Ja, cool. Du bist ja, wie schon gesagt, in Freiburg zu Hause, arbeitest allerdings überall dort, wo man Deutsch spricht, oder? Ist das richtig?
Das ist so richtig, genau. Also ich bin im Dach unterwegs, Schweiz war ich schon, genau. Und du sagst es auch, ich war auch schon bei Zügen unterwegs, weil das sind ja auch sichere Systeme. Aber hier eigentlich zurzeit vor allem im süddeutschen Raum mit ab und zu Abstecher nach Hamburg. Also so, mein Wirkkreis ist schon deutschsprachig.
Sehr gut. Gut. Ja, es hat vielleicht der ein oder andere Entscheider oder vielleicht auch Softwareentwickler sich gedacht, oh, da ist das ein oder andere Punkt dabei, da fuchst es mich. Der Entscheider vielleicht, darum geht in dem Projekt was nicht weiter. Der Software-Mensch, wie kriege ich da eine Struktur in meine Arbeit rein? Wie findet man dich denn am besten und wie kommt man an dich ran und wie kann man deine Dienstleistung nutzen?
Also klar, mein Name gegoogelt, kommt man natürlich schnell auf meine Homepage. Bin auch bei LinkedIn im Web auf jeden Fall zu finden.
Okay, ich sage gleich, also wir schreiben das natürlich alles in die Shownotes rein, nur damit es gesagt auch ist, Eisenhut, wobei man Hut mit TH schreibt, darf man nicht vergessen, -se.de. Und da findet man dann die weiteren Kontaktdaten und auch die Informationen zum Mentoring. Ja, was haben wir denn noch? Was magst du denn noch in die Welt rausschreien?
Ja, also wenn ich an Embedded Systems denke, dann gibt es in letzter Zeit auch Entwicklungen, die mich jetzt auch ein bisschen nachdenklich machen. So dieses Verheiraten von Mensch und Maschine ist vor allem gerade so in der medizinischen Anwendung was vorankommt. Und das heißt, wie ich mit Gedanken Geräte, sage ich mal, steuern kann. Das wird dann durch diese Gehirn-Maschine-Schnittstelle zurzeit gerade ermöglicht. Und das ist natürlich prima, wenn du ein Handicap hast, zum Beispiel, du kannst dann auch Geräte oder so mit deinen Gedanken steuern. Es ist aber so ein Bleeding Edge, das ist so wirklich was technologisch, was ganz Neues. Und da, das verfolge ich auch so ein bisschen mit Erstaunen und mit Hoffnung und Skepsis. Aber unsere Welt verändert sich jetzt gerade an so vielen Stellen. Und wenn wir eine Verschmelzung von Mensch und Maschine haben, bin ich, sage ich mal, auf der Seite, die das vielleicht nicht so propagiert. Ich sehe da Chancen. Aber absolut die Risiken. Und es ist wie bei der KI auch einfach ein Ding, das muss man sich genau angucken, muss es im Blick haben.
Das ist ja ein spannendes Thema. Wir haben ja da in Innsbruck einen sehr prominenten Vertreter aus der Branche, jetzt nicht für diesen Mensch, also Hirnmaschine-Schnittstelle als solches, sondern für Implantate wie Gehörimplantate und andere, die aus einem Forschungsprojekt entstanden ist. Und ich erinnere mich nur, da war ich mal auf der damals Physikalischen Universität da zu Besuch und da gab es Steckerpatienten. Seitdem habe ich da ganz ein eigenes Bild im Kopf. Die haben tatsächlich da im Hinterkopf einen Stecker gehabt, drin, so ein. Das war damals noch diese, so ähnlich wie ein VGA-Stecker, haben wir ausgeschaut. Und da hat er dann jeweils die neueste externe Hardware angesteckt, um die eingebauten, also implantierten Sensoren, die im Ohr drin waren, nicht Sensoren, sondern Aktoren, die im Ohr drin waren, zu testen. Und da habe ich, wenn ich sowas höre, Mensch-Maschinen-Schnittstelle, da habe ich immer gleich diese Steckerpatienten im Kopf, die tatsächlich physikalisch einen Anschluss drauf hatten. Ja, da kommt dann der Security noch mehr Bedeutung zu, würde man behaupten. Und auch, wenn wir jetzt von Embedded Systems, sogar von implantierten Systemen sprechen, auch noch mehr der Langlebigkeit, wenn man dann jetzt ja für Update den Menschen aufschneiden, oder? Also da haben dann die Software-Architekten noch mehr Verantwortung.
Ich würde sagen, die Software läuft dann nach dem Stecker.
Ja, inzwischen sind ja die wirklich implantiert, also die Stecker hat man abgeschafft.
Oh, okay.
Ist ja medizinisch nicht ganz so ohne, das zeigt dann, infektionsfrei zu halten, wenn es tatsächlich
Ja,
eine
und da frage ich
physikalische.
dich, würdest du dann gerne mit dem Internet verbunden sein?
Ob ich mit dem Internet verbunden sein würde, wollen
Über
würde?
den Stecker.
Ach nein, 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 würde ich nicht wollen. Allerdings aus ganz pragmatischen Gründen, also ich will gar nicht alles wissen, also nur das, was ich wirklich wissen will. Und wenn ich dann an das Internet träume, dann wird es schwierig. Also na, ich filter sehr gut das, was ich wahrnehme und konsumiere. Deswegen bin ich auch so ein großer Podcast-Fan. Da kann ich selber entscheiden, wem ich folge, wem ich nicht folge und was ich höre und wann ich es höre. Und bin da recht radikal, als nicht, dass ich nichts mitbekommen will, allerdings nur das, was relevant hat für mich und nicht alles. Also eine direkte Verbindung kann ich mir jetzt auch noch schwer vorstellen, es sei denn, es gibt irgendwann mal eine Möglichkeit, die ganze Sache besser steuerbar zu machen, was eine gewisse Autarkie bzw. Entscheidungsfreiheit will ich dann schon selber haben. Was mich schon fasziniert, sind solche Dinge wie diese neuen Brillen, wo man dann keine Monitore mehr braucht. Das finde ich ganz super. Weil ich bin ein Vielmonitor-Nutzer und das halt auch gern unterwegs. Das wird dann schon praktischer. Allerdings, eine Brille kann ich wieder abnehmen und hat sich die Sache. Und das wird mir nicht direkt ins Hirn implantiert. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, eine Art Lähmung oder schon was, da ist das ein hochspannendes Thema. Vor einer Konsumerisierung dieses Themas bin ich auch nicht so begeistert. Allerdings, wenn es es gibt, wird es Leute geben, die es nutzen. Sieht man bei den diversen sonstigen Selbstzumessungssystemen wie Smartwatches, die Schlafüberwachung oder Ringe und solche Dinge.
Absolut, ja. Wenn es jemand gibt, dem es hilft, dann bin ich auch dafür, dass er es bekommt, ne? Aber wie du schon sagst, das ist ja dann spezifisch ja, für den Leidenden gemacht. Und ja, wir wollen jetzt ja auch nicht so viel Schwarzseherei machen. Wir sind einfach mal, denke ich, dann gespannt, was sich da entwickelt daraus, ne?
Ja. Ich glaube, dass dein Markt größer wird, weil es immer mehr eingebettete Systeme geben wird. Also, du hast ja die Kaffeemaschine erwähnt, nicht? Ich behaupte auch unsere, da, die immer drüben, die ist recht einfach, auch die hat ein Embedded System drin, weil sie hat ja Display und sie bedankt sich immer schön, wenn man dann was gewählt hat. Ist allerdings auch nicht mit dem Internet verbunden, weil da habe ich den Mehrwert noch nicht erkannt. Aber ich weiß, es sind immer zu wenige Kaffee-Enthusiasten, um da einen Mehrwert zu haben. Und gleichzeitig, es gibt ja kaum mehr Geräte, die irgendeine Intelligenz drin hat. Ne?
Absolut, ja. Also die Frage ist ja dann auch immer, warum brauche ich das dann mit dem Internet verbunden haben? Ich meine, wie gesagt, Embedded System ist spezialisiert, das macht super guten Kaffee und das konnte man doch eigentlich zum Produktherstellungszeitpunkt, glaube ich, ganz gut testen und entwickeln. Und ein Update, das wäre ja dann vielleicht ein Anwendungsfall, wenn diese Firmware dann geupdatet werden müsste, sieht man vielleicht bei einem Kaffee nicht so. Und ob du dann Werbung von irgendeinem Werbetragenden Werbetreibenden auch ein Café-Display haben möchtest.
Ja, vielleicht habe ich es ja gekauft, dass ich das nicht habe.
Aber wenn du doch ein Angebot kriegen könntest, wo es den günstigsten Kaffee gibt, ne?
Ich weiß nicht. Ich bin da vielleicht nicht die Zielgruppe für sowas. Aber
nee, bin ich ganz bei dir. Ich habe nur gekauft.
Ja, ja. Was ein spannendes Thema ist, was wir durchaus auch aufmachen können, ist das ganze Automotive-Thema. Ich erinnere mich, also wir haben ein sehr, sehr frühes Elektrofahrzeug, eine Renault Zoe. Die haben wir immer noch, die ist, ich weiß gar nicht wie alt, aber uralt. Und damals gab es dann schon das Thema, vor noch diesem SOS-Knopf und so, ja, da gibt es eine Option und da muss man jetzt mal zahlen und dann ist da eine SIM-Karte drin und dann redet das Ding mit Renault. Und ich schaue den Menschen, der mir das Formular für die Nase kalt, ganz entgeistert und sage, wozu, warum, wieso, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Inzwischen ist so, nicht bei dem Hersteller, sondern bei einem anderen französischen Hersteller, jetzt kriegst du kein Kartenupdate mehr, was sonst immer beim Service eingespielt worden ist, wenn man nicht jedes Monat Geld zahlt und das Ding mit dem Internet verbindet. Und jetzt kann ich natürlich sagen, gut, ich bin froh, dass es solche Leute gibt wie dich, die diese Embedded Systems im Auto so embedded haben, dass die miteinander, dass das Navi-System da jetzt nicht gerade auf die Bremssysteme Verbindung hat, wobei das auch nicht stimmt wahrscheinlich, und da keine Gefahr von außen droht. Nur frage ich mich oft eben das Warum. Warum ist das jetzt nötig? Nicht? Weil wenn ich das Kartenmaterial einmal im Jahr oder alle zweimal im Jahr beim Update, beim Service aktualisiert wird, offline, dann reicht im Normalfall auch. So schnell entstehen dann doch nicht neue Straßen bei uns. Und warum muss das jetzt da live sein und warum müssen die Bewegungsdaten zum Hersteller schicken? Ich meine, ich weiß schon, die wollen damit lernen und so weiter, das ist mir schon klar. Nur was bringt es mir als der, dem das Auto gehört? Nicht? Wie ist denn das? Also wenn du jetzt, du wirst ja dann auch mit solchen Systemen konfrontiert sein, die immer komplexer werden, vernetzter werden. Was für einen Einfluss hat denn das dann auf die Arbeit und Verantwortung des des Softwarearchitekten?
Ja, da möchte ich noch einen Aspekt reinbringen und der ist eigentlich von der Agilität getrieben. Wenn ich jetzt so ein System habe wie ein Auto, dann sind mir die Anforderungen eigentlich auch schon recht gut bekannt an den meisten Punkten. Also ich lenken links und rechts, das weiß ich vorher schon. Aber es gibt solche Dinge und da bin ich mir gar nicht so sicher. Wie nimmt der Kunde irgendwas an? Und da muss man dann einen hypothesenbasierten Ansatz machen. Ne? Also ich muss irgendeine Hypothese aufstellen, aber wie ein Kundenfeature umzusetzen ist, ne, was ganz Banales, der Blinkerton, ne, zum Beispiel. Und den wie das der Kunde annimmt, das ist ein schlechtes Beispiel, weil wir haben hier keine direkte Feedback-Möglichkeit, aber ich will jetzt nur das Fenster öffnen für das, was dadurch möglich ist. Also ich könnte durch die Benutzung meines Systems direkt ein Feedback bekommen, wie er es verwendet. Weil im Endeffekt baue ich ja auch nicht für den Automobilhersteller diese Software, sondern für den Endkunden. Und das ist was die Agilität eigentlich irgendwie beinhaltet, Customer Value schaffen und Value Stream Oriented arbeiten. Und wenn es dann an die Stelle ist, eben so eine Hypothese zu verifizieren, da brauchst du halt die Verbindung zum Endsystem. Und da kommen wir dann wieder, warum muss ich denn mein Auto mit dem Internet verbinden? Ja, weil ich mit dem Hersteller quasi die ganze Zeit kommuniziere. Und das ist auch durchaus was, wo der Kundennutzen dann im Fokus steht, weil es wird nur der überleben, der die Lösung, die bestmögliche Lösung für den Kunden bietet und den Wettbewerbsvorteil von anderen hat.
Das wird dann wirklich eine spannende Behandlung in der Gesellschaft oder bei den Kunden. Weil ich sage, wenn mir jetzt das Auto dann noch beim Aussteigen fragt und wie war ihr Blinkergeräuscherfahrung, dann denke ich mir, jetzt kann ich mich vielleicht nur fahren.
Ja, das war ein bisschen nächstes
Beispiel. Aber ich hab's vor mir. Ich kann es richtig fühlen, dass das eines Tages ist, dass du nur bei jedem Mal aussteigen einen Fragebogen kriegst, um das Benutzererlebnis zu verbessern, wie es so schön heißt. Ich bin da dafür, dass man viel fragt, allerdings kannst du halt einfach zu wissen manche Dinge. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird und wohin sich die Sache auch gesellschaftlich. Ja. Ob die Erwartungshaltung auch entsteht, nicht?
Dass man wenn du Google deine Bewegungsdaten lieferst, indem du einfach den Navigator von Google verwendest und die das dann verwenden, um den Algorithmus für dich einfach besser zu machen, dass er dich nicht auf irgendeinen Feldweg leitet, der dann im Nirvana endet, sondern dass das einfach immer der Service an sich bestmöglich ist. Darauf können wir aber uns erst verlassen, wenn der Google mit diesen Daten nichts anderes macht, was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Aber da finde ich auch immer diese Datenschutzerklärungen, die wir gerade so haben, aufgrund von unseren Regularen, die sind ja alle unlesbar. Ne? Du kannst das Ding ja nicht durchlesen, das sind ja juristisch auch noch formuliert und so. Und das finde ich auch ein Punkt, der stößt mir eigentlich immer auf bei Benutzung von Software, wenn ich diese Richtlinien akzeptieren muss, obwohl ich völlig überfordert bin von dem Text, aber eigentlich sollte es da nur darum gehen, dein Wohl durch die Anwendung dieses Dienstes.
Ja. Das ist das, was ich bei den Awareness-Trainings immer auch sage, wenn es um Smartphones geht, schaut es, bevor die App installiert wird, worauf dir das Zugriff braucht. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer diese Taschen auf dem App, die ich mal gefunden habe. Wenn man das dir auf die Kamera zugesprochen ist, ja, weil es halt meistens der Blitz oder das Licht von der Kamera ist. Allerdings, warum die meine Kontakte braucht oder meine Fotos, ist mir rätselhaft, dann installiere ich das doch gar nicht. Allerdings, die wenigsten tun das, nur ein gewisses Bewusstsein im Umgang damit wäre schon ganz, ganz praktisch. Und ja, es ist ein bisschen Aufwand, also vor allem da diese Einstellungen zu finden oder halt diese Zugriffsrechte zu finden.
Hatte auch zwei Aspekte, finde ich. Ne? Zum einen sollte es nicht so sein, dass die ihr Geschäftsmodell finanzieren, indem sie deine Daten weiterverarbeiten, weil dann kommt man an einen Punkt, den willst du vielleicht gar nicht. Und im Gegenzug, also es muss was kosten, weil ich weiß, Software entwickelt sich nicht umsonst, aber es muss auch eigentlich die Transparenz da sein. Also warum brauche ich denn, muss ich denn deine Kamera benutzen? Das sollte, finde ich, viel mehr in den Vordergrund gerückt sein, dass du auch eine Entscheidung darauf
fällen kannst. Ja, es kann ja für manchen gut sein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Taschenlampe, die kostet nichts, dafür saugt sie alle meine Fotos ab, wenn es für jemanden okay ist. Wenn das so dasteht, okay, soll das bestätigen und passt schon. Steht ja meistens nicht so da. Nicht? Also man muss halt interpretieren, entweder ist ja schlampig geschrieben, wenn er so eine App für alles Zugriff braucht, oder es hat irgendwas vor damit. Und ist ja beides nicht gerade so erstrebenswert. Aber wie gesagt, das soll ja jeder für sich selber entscheiden. Dazu muss es halt auch verständlich kommuniziert werden.
Genau.
Ja gut. So, jetzt habe ich dich gefragt, was du noch sagen wolltest. Du hast was gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob das schon alles war. Was haben wir denn noch nicht behandelt?
Ich glaube, wir haben über alles relevante Gerede, Moritz.
Ja, wunderbar. Dann bleibt eigentlich nur noch mal zu sagen, für alle geneigten Zuhörer oder Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ich brauche den Alexander dringend, um Ordnung in meine Embedded System Software Entwicklung reinzubringen oder damit meine Embedded Systems die Lösungen bringen, die ich eigentlich erwarte oder für meine Kunden brauche, geh auf eisenhut.th-se.de. Dort findest du die Kontaktdaten. Wir schreiben es natürlich auch in die Shownotes rein oder such auf LinkedIn nach Alexander Eisenhut, wie gesagt mit TH hinten. Dann bist du richtig, dann wird dir geholfen und du kannst auch unverbindlich einmal einen Kontakt aufbauen und mit dem Alexander sprechen und schauen, wie er dich unterstützen kann.
Markus, ich habe noch ein letztes Wort.
Ja, komm raus.
Denk an eure Qualitäten, die sind wichtig.
Ja. Sehr gut. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, Alexander, für deine Zeit und für deine Einblicke.
Markus, es war mir eine Freude.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.